Also ich lege da jetzt nicht so großen Wert drauf, Willi, darfst du ruhig vergessen. Also schön mal wieder bei euch zu sein. Wir hatten ja dieses Jahr mal wieder zwei Paxan-Teams und von denen möchten wir heute Abend gerne einfach mal berichten, was wir da so gemacht haben und auch erlebt haben und von den Erlebnissen, die wir mitgebracht haben. Und von daher, ihr fangt mal an, von Moldawien zu berichten und ich trete mal nochmal in den Hintergrund.
Genau, der Christoph war so nett zu sagen, dass wir heute anfangen dürfen, weil er in den letzten, in den anderen Gottesdiensten immer so lange geredet hat, dass wir keine Zeit mehr haben. Okay, das ist unser Team, das meiste davon ist da. Wer fehlt, ist der Simon Bangert, der zusammen mit mir das Team geleitet hat. Da. Und seine Frau Janina, die haben vor einer Woche standesamtlich geheiratet. Und der Jan Sperling oben aus Gottmardingen, der zurzeit in Neuseeland auf einer Jüngerschaftsschule ist und dadurch also einen guten Grund hat, nicht hier zu sein. Und auch auf dem Bild kann man sehen, Sergej und Irina, das sind die Pastoren in Moldawien, in Chișinău, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das sind eigentlich auch Missionare aus der Ukraine und aus Russland. Und die haben also gemeinsam die Arbeit in Moldawien angefangen, haben auch eine kleine Gemeinde da. Für alle, die, wie wir, bevor wir losgeflogen sind, nicht wissen, wo Moldawien liegt, zwischen der Ukraine und Rumänien, war früher vor langer Zeit mal Teil von Rumänien. Und wir waren also in, in Chișinău, da in der Mitte. Das Projekt, an dem wir gearbeitet haben, war gemeinsam mit einem Obdachlosenheim. Das ist ein staatliches Obdachlosenheim, wo Irina und Sergej vor ein paar Monaten oder so angefangen haben, Kontakte zu knüpfen und mit den Leuten ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und das wollten sie ein bisschen ausbauen und wir haben also tatkräftig in diesem Obdachlosenheim mit angepackt. Das ist, also im Sommer sind da nicht ganz so viele da, aber im Winter sind da schon so 160 Leute oder sowas, die dann teilweise auf den Gängen schlafen, weil nicht genügend Platz ist und Obdachlosigkeit, gerade auch Alkoholabhängigkeit, ist in Moldawien ein riesiges Problem. Also es ist auch wirklich ein wichtiger Dienst dort. Und was wir da gemacht haben, erstmal vom Projekt her, das erzählen uns Leon und Patrick. Patrick ist zuerst.
Patrick zuerst. Genau, wir haben uns ein wenig mit den baulichen Begebenheiten erst beschäftigt. Ich erzähle jetzt erstmal über das Obergeschoss, wie man sieht, in einem wunderschönen Therapiegelb. Die Farbe war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe es dann vorgezogen, auch unten zu unterstützen. Sie hat sehr viel Energie verliehen, aber am Ende war es dann doch schön zu sehen, wie es fertig war und dann auch, man hat sich dann dran gewöhnt und dann war es auch sehr gut annehmbar. Ja, wir hatten dann so ein, das sieht man jetzt leider nicht, ein Pink Room haben wir ihn am Ende dann getauft. Es ging dann los mit, wir fangen an, den Bodenbelag zu tauschen. Dann kam, könnt ihr auch die Wände streichen. Dann haben wir die Farbe angefangen aufzubringen und mit der Farbe, die an die Wand sollte, kam dann die alte Farbe von der Wand ab. Genau. Das war dann so von, wir machen mal schnell den Raum und machen dann die anderen Projekte weiter auf. Wir haben ein neues Hauptprojekt, haben dann die ganze Farbe abgekratzt, neu grundiert, neu gestrichen, konnten dann den Raum auch fertigstellen, der jetzt alles im Obergeschoss in diesem wunderbaren Gelb erstrahlt. Und über das, die Tegern, die wir unten haben, erzählt Leon jetzt was.
Genau. Hi. Wir hatten unten auch viel zu tun. Vor allem haben wir uns darum gekümmert, dass der Essenssaal dieses Obdachlosenheims, wo die Obdachlosen ihre Speisen einnehmen können, wo sie halt also reinkommen, sich setzen können und einfach ihr Essen genießen können, der war vorher sehr, trostlos sah er aus, um es nett zu beschreiben. Halt, es waren noch sehr alte Fenster drinne. Die haben wir dann erstmal mit ein bisschen Arbeit rausgehauen. Und die wurden dann von der Firma ersetzt und dann haben wir sie wieder verputzt und komplett so hergerichtet, dass es wieder ansehnlich aussieht, wie man hier unten rechts ganz schön sieht. Gestrichen haben wir auch, nicht in der gleichen Farbe wie oben, aber in einem ähnlichen Ton. Hast du noch ein Bild? Genau, und gefliest haben wir ganz viel. Dafür mussten wir natürlich auch erstmal einige Teile der Wände abklopfen, damit uns die Fliesen nicht wieder runterfallen. Und ganz kritiklos blieb das auch nicht, weil wir keine Profis sind, sondern Laien und uns dann die dortigen Mitarbeiter teilweise zeigen wollten, wie man richtig fließt, was uns auch durchaus einige Nerven gekostet hat. Aber am Ende sah das Ganze sehr gut aus, wie man hier bestaunen kann. Und wir waren auch sehr zufrieden mit unserer Arbeit und die Leute, die es besichtigt haben, waren auch wirklich überzeugt von uns.
Ja, also es ist ja normal bei Paxan-Teams, dass man nicht nur ein handwerkliches Projekt macht, sondern gerade auch mit den Leuten Zeit verbringt. Die meisten Paxan-Teams haben da ein Kinderprogramm dabei. Jetzt waren in dem Obdachlosenheim glücklicherweise eigentlich keine Kinder. Und wir haben stattdessen mehrere Male in der Woche mit den Obdachlosen Zeit verbracht. Und da erzählt zuerst die Sophia was drüber.
Ja, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mit den Herrschaften dort eine Maniküre veranstalten können. Und wir haben damit angefangen, erstmal so eine Paste zusammenzumischen, die dann später Handcreme wurde. Das war eine ziemliche Sauerei, muss man dazu sagen. Also es hat alles rumgeglitscht und war ein bisschen schwierig, da in die Fassung zu kriegen. Aber als es dann fertig war, sah es auch ganz toll aus und die Creme war ganz toll von Simon von den Zutaten her zusammengeschustert. Also es hat auch gut gerochen. Genau, und die haben wir dann unter anderem den Obdachlosen gegeben. Und haben halt einfach mit denen Zeit verbracht. Also wir haben dann halt die Nägel gefeilt auch und lackiert. Und das war einfach eine tolle Zeit, weil man hat auch dann die Obdachlosen durch die Dolmetscher, die wir dann glücklicherweise da hatten, einfach näher kennengelernt. Und man konnte sich mit denen unterhalten. Wir haben vorher ein paar Bröckchen Russisch dann gelernt. Da konnten wir uns ein bisschen mit denen unterhalten, was echt glücklich war, weil sonst hätten wir uns teilweise überhaupt nicht unterhalten können, sondern nur über die Dolmetscher. Und das war dann ganz schön. Ja, und dann hatten wir halt noch ein paar junge Leute dabei, mit denen wir dann auch was unternommen hatten, die uns dann einfach beim Dolmetschen geholfen haben. Und es war einfach super schön, mit denen halt auch Zeit zu verbringen, die näher kennenzulernen, weil jeder Einzelne auch eine eigene Geschichte hatte. Ja, und das haben wir halt mit den Frauen gemacht, weil die Männer waren da nicht so angetan, davon die Fingernägel lackiert zu kriegen, was man wahrscheinlich verstehen kann. Ja, und mit denen wurde sich dann unterhalten, unter anderem. Genau, ja, es war einfach eine super Zeit, die wir dann da hatten.
Ich hatte ungefähr ein halbes Jahr vorher bei der Regionalkonferenz Irina und Sergej schon mal kennengelernt und auch, da haben wir uns über das Projekt unterhalten, allgemein über die Situation in Moldawien. Und eine Sache, die sie gesagt haben, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und das ist, dass die Obdachlosen, also dass viele davon alkoholabhängig sind, aber dass diese Obdachlosen einfach in der Gesellschaft überhaupt nicht als Menschen angesehen werden. Dass die also gar nicht beachtet, die bekommen kaum Hilfe und sie werden halt wirklich, wirklich nicht wie Menschen behandelt. Und da hatten wir lange drüber nachgedacht, was können wir denn machen als ein bisschen besondere Aktion, jetzt nicht nur handwerklich, sondern ja, was mit diesen Menschen, was ihnen wirklich zeigt, dass sie genauso wertvoll sind wie andere Menschen auch. Und als sich dann der Dean angemeldet hatte, der gelernter Koch ist, haben wir gedacht, ach, das ist doch eine super Idee, wir machen ein richtig schönes 5-Sterne-Dinner für die Obdachlosen.
Ja, wir hatten eine super ausgestattete Küche dort. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war experimentelle Küche auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, es war eine lebhafte Erfahrung, auch für mich, da ich jetzt nicht so lange Koch gewesen bin zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich gerade mal ein Jahr meine Lehre hinter mir. Es war sehr interessant auf jeden Fall, in einer nicht so ausgestatteten Küche wie in meiner Lehrzeit zu kochen. Aber auch mal schön, der Küchenchef zu sein und viele kleine Arbeiter hier zu haben. War mal eine schöne Abwechslung. Ja, und dann haben wir uns was überlegt und das Einkaufen dort ist auch eine sehr interessante Sache, vor allem wenn man dann in der Metro steht dort, man denkt so, cool Metro, jetzt hat man auch was wie man hier und dann sieht man da alles nur auf Russisch. Da war dann auch schon wieder die Freude dahin, weil dann sucht ihr mal den Quark, den es nicht gibt in Moldawien. Dann war das Dessert auch schon wieder gerade geplatzt. Und dann musste man halt improvisieren. Aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, dort zu kochen. Und sie waren eigentlich auch so zufrieden mit dem, was sie gekriegt haben. Es hat ihnen sehr, sehr geschmeckt. Das war das, was mir als einziges wichtig war. Hauptsache, es hat ihnen geschmeckt. Auf jeden Fall hat das Anrichten und auch die organisatorischen Sachen dort mit dem Kochen war auf jeden Fall ein Erlebnis, worüber ich wahrscheinlich noch ewig nachdenke, warum das nicht funktioniert hat. Aber es hat am Ende so gut funktioniert, dass es den Leuten gefallen hat und das ist das, was mir sehr wichtig war und was ich auf jeden Fall auch mitnehme, war einfach das schöne Strahlen in den Gesichtern von den Menschen, dass sie einfach in dem Moment gesehen haben, okay, wir können auch was wie ein normaler Mensch zu essen bekommen, wie es eigentlich sich auch gehört für solche Leute und dass das nicht immer nur mit abwertenden Gefühlen oder mit abwertenden Gesichtsausdrücken jemand Essen auf einen Metallteller geklatscht bekommen hat und dann hier isst und geht mir aus den Augen und ja, das fand ich in dem Moment eigentlich echt schön, dass die da mal eine schöne Erfahrung mit Essen auch hatten, dass man auch mit Essen eine schöne Erfahrung haben kann. Ja.
Ja, also neben gutem Essen gehört zu einem wunderschönen Dinner natürlich auch noch so ein bisschen der Service dazu. Hier sieht man den Leon, der gerade aus der Küche was rausgetragen hat. Und zwar ist es ein Beispiel von unserem... Okay, jetzt zählen wir nochmal den Leon, dann mache ich da erstmal weiter. Und zwar, da sieht man so ein bisschen unser Küchenteam in den schwarzen Polohemden. Das heißt, unsere Herren der Schöpfung hatten wir auch schick eingekleidet. Das heißt, dass sie das schön angerichtet haben in der Küche und uns dem Servicekraft nach draußen gebracht haben. Und wenn du jetzt weiterklickst, da sieht man unsere Tische. Und zwar, wie der Dean ja schon eben gesagt hat, wurde es denen meistens einfach nur vorgeklatscht. Dann haben wir uns halt auch überlegt, dass es ja auch zu so einem Dinner dazugehört, nicht nur gutes Essen zu bekommen, sondern auch, dass auch wichtig ist, die Art und Weise, wie man das Essen serviert. Und dann hatten wir natürlich auch sehr viel Spaß dran, das herzurichten. Da sieht man unser Service-Team. Das waren wir dann alle, die Mädels, inklusive unserem lieben Patrick in Weiß. Und wir hatten an dem Abend natürlich auch die ganzen Tische eingedeckt, mit Tischdecken hatten wir in der Metro besorgt, mit richtigen Besteck, richtigen Tellern, inklusive Gläsern, in denen natürlich kein Wein oder alkoholische Getränke serviert wurden, und hatten halt einfach eine große Tafel gedeckt, um den Leuten halt auch zu zeigen, wie wichtig sie eigentlich auch sind, obwohl die Gesellschaft ihnen was anderes vermitteln möchte. Und wie man hier auch sieht, wir haben sie dann auch bedient, das heißt, sie mussten gar nicht aufstehen. Die Jungs haben uns das, da gab es so eine kleine Küchenluke, haben uns das Essen rausgegeben. Wir, die Servicekräfte, haben es entgegengenommen und eben den Leuten mit einem Lächeln, mit Offenheit, mit Freundlichkeit und Nächstenliebe serviert. Und man konnte, wie bereits erwähnt, auch einfach in den Augen sehen, dass sie das nicht gewohnt waren und einfach dankbar dafür waren.
Ja, also ich muss sagen, dass ich mir über das Dinner viele, viele Wochen und Monate vorher Gedanken gemacht habe und auch relativ nervös war. Das geht nicht mehr. Doch, jetzt geht's wieder. Und ja, also ob alles funktioniert und wie es aufgenommen wird, wie die Leute reagieren. Und ich muss sagen, dass es eigentlich meine sämtlichen Vorstellungen völlig übertroffen hat. Es war sehr interessant zu sehen, als die Menschen reingekommen sind in den Raum und gesehen haben, was Miriam euch gerade beschrieben hat, waren sie erstmal völlig sprachlos. Sie haben sich erstmal gar nicht getraut, überhaupt sich hinzusetzen. Haben sich dann hingesetzt, war erstmal Stille und ja, und sie haben darauf gewartet, was kommt. Und als wir dann angefangen haben zu servieren, sowas war ihnen einfach noch nie passiert. Es war eine überwältigende Erfahrung für sie, aber auch für uns, weil für uns das ja auch eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist, ihre Situation, wie das sein kann, weil wir ja gewöhnt sind, dass wir unser ganzes Leben lang genügend haben und auch alles schön für uns gemacht wird. Und man hat dann gemerkt, während dem Dinner, wie ja die Leute auch angefangen haben, miteinander zu reden, fröhlich sind. Wir waren ein paar Tage vorher da gewesen beim Abendessen, wo wir eigentlich überhaupt nicht richtig miteinander geredet haben, wo gar keine Gemeinschaft da war. Aber bei diesem Dinner hat man halt auch gemerkt, dass ja, dass eine richtige Gemeinschaft und eine richtig schöne Atmosphäre auch in dem Raum waren. Eine Sache, die mir sehr wichtig wurde, die Irina, die Pastorenfrau, die war auch mit dabei und die war dann auch hinterher noch mit den Frauen nochmal in ihren Zimmern oben. Und die hat erzählt, dass eine Frau dabei ist, eine obdachlose Frau, die eigentlich nie mit jemand anders geredet hat. Die hat immer nur dabei gesessen in der Ecke. Die war auch bei der Maniküre nicht dabei gewesen, weil sie halt ja nicht dabei sein wollte. Und als Irina an dem Abend nochmal in das Zimmer hochgegangen ist, war diese Frau bei den anderen dabei, hat sich total fröhlich mit denen unterhalten und war also völlig ausgewechselt, war eine völlig neue Person. Ja, und es war wirklich eine Erfahrung, die... ich glaube, die niemand von uns missen möchte. Und auch einfach zu wissen, dass wir aus zwei Gründen einfach eigentlich nach Moldawien gekommen sind. Auf der einen Seite, um für die Gemeinde durch unsere handwerkliche Arbeit und dadurch, dass wir diesen Raum schön gemacht haben, der Gemeinde eine Möglichkeit geben, da in der Zukunft mehr Arbeit mitzuhaben, also mehr Ministry, mehr Dienste, Gottesdienste oder sowas. Das hat funktioniert und uns als Team war es einfach wichtig, dass wir den Menschen Wertschätzung weitergeben und ihnen zeigen, dass sie genauso wichtig sind wie alle anderen Menschen auch. Und das hat hundertprozentig geklappt. Gut, und ganz zum Schluss noch, wir haben ja ein wichtiger Aspekt des Paxan-Teams ist ja auch die Gemeinschaft im Team. Und da sagt er ja noch kurz was dazu. Jawohl, ja.
Gut. Und zwar wie in jedem Paksan gibt es auch immer ein Sightseeing. Und das gab es jetzt, da ich in Philippinen auch mit da war. Normalerweise gibt es immer nur einen Tag, wo man das hat. Das heißt, man macht einen Ausflug. In Philippinen war es halt so, dass wir halt, ich glaube, 2 Tage mindestens hatten. Und zwar waren wir diesmal Kirchen anschauen, beziehungsweise, wie heißen die nochmal? Die Kirchen. Kloster. Ja, beziehungsweise Kloster und eins da unten, das sieht man halt nicht ganz. Da, wo wir ein Gruppenfoto gemacht haben. An sich waren das sehr schöne, also das sieht man hier in Deutschland überhaupt nicht und da muss man halt schon im Osten hingehen, weil das halt sehr prächtige, schöne sind. Und dann waren wir an sich noch unterwegs und haben halt noch die Landschaft angeschaut. Wir sind halt mit einem kleinen bisschen dahin gefahren. Und an sich war die Landschaft da und dort, fand ich jetzt so ähnlich wie in Deutschland, also nicht so viele Berge. In Philippinen war das, was ich halt gesehen habe, ganz ein, also komplett andere Landschaft. Fand ich jedenfalls, also war so, die Landschaft fand ich jetzt okay. Also wenn ich das halt mit Philippinen vergleiche, ist es halt was ganz anderes im Gegensatz jetzt zu Deutschland, da das halt was Neues ist. Weil in Philippinen halt du überall von Berge hast durchgehend. An sich hatten wir auch noch einen letzten Abend, da sieht man halt ein Bild in der Mitte. Da waren wir in der Nähe, das waren ungefähr so ja, 200 bis 400 Meter entfernt. Und zwar in so eine Bar, kann man sagen. Und haben uns da halt gemütlich hingesetzt, gechillt und haben halt zusammen was gegessen und getrunken. In der Hand hatten wir alle, glaube ich, eine Limonade. Das war an sich unser Stammgetränk in der Zeit. Was halt ganz anders da war in Deutschland jedenfalls, waren halt schon extrem die Preise. Also wir haben da, glaube ich, hier 100 Euro, würde ich behaupten, wurden wir alle satt. Und in Deutschland hättest du schon das Dreifache bezahlt. Dann war, ja, ganz hier oben sieht man halt, da waren jetzt einige im Kaufhaus. Das war auch in der Stadt, wo wir waren. Wir sind dann mittags, ich glaube samstags oder so, einfach mal rumgejobbt, sage ich mal. Und zwar hatten die näher auch immer ganz viele, das gibt es halt in Deutschland auch nicht, also nicht so richtig wie da, Flohmärkte. Das heißt, die Leute haben sich da mittags, wahrscheinlich nach der Arbeit, falls sie Arbeit hatten, hingesetzt und haben dort halt irgendwelche Sachen versucht zu verkaufen. Und das war halt schon ungefähr, was vielleicht, ich würde mal behaupten, 1 Kilometer lang. Ja, und an sich zu der Gemeinschaft fand ich, dass die Gemeinschaft eigentlich eine sehr schöne Gemeinschaft war. Wir hatten an sich in dem Abend nur, oder in der Zeit nur einen, sag ich mal, Konflikt, der, sag ich mal, entstanden ist, wegen so einem Gesprächsthema, würde ich behaupten. Und da ist halt die Dolly und der Simon ein bisschen, kann ich auch im Endeffekt nachvollziehen, das haben wir halt dann auch besprochen. Die fand es halt nicht so gut, wie es dann, ich sag mal, leicht eskaliert wäre oder ist. Und an sich fand ich die Gemeinschaft eigentlich eine sehr harmonische, christliche Gemeinschaft, da man halt permanent mit den Leuten 24/7 zusammen ist. Und die Atmosphäre wäre dann halt nicht gut. Es ist halt im Endeffekt kein guter Einsatz. Und dann, wenn die Atmosphäre halt nicht stimmt, stimmt halt vieles im Team, sage ich mal, nicht. Und dann kannst du meiner Meinung nach Gott oder so und so weiter auch nicht so die Ehre bringen. Ich finde an sich, weil die Gemeinschaft gut war, also ich kann das jetzt selbst bezeugen, da ich jetzt mit der Miri befreundet bin, dass halt diese Zeit, in der man zusammen war, die Freundschaft an sich sehr stark gewachsen ist im Vertrauen. Und deswegen war die Gemeinschaft an sich eine sehr gute. Wir hatten alle ein sehr gutes Miteinander. Keiner hat jetzt irgendwie über den anderen schlecht geredet. Also jedenfalls habe ich es nicht gehört. Und ja, und deswegen war die eigentlich sehr gut. Also man hat es schon sehr klar und deutlich gemerkt. Meiner Meinung nach sieht man es eigentlich auch an dem Bild. Und das waren sich jetzt in jedem Paksam, in dem ich dabei war, eigentlich so. Also ich war auch vorletztes Jahr in Armenien mit und halt in Philippinen halt auch. Und das ist halt ich habe schon gehört, dass es mal in Paksam oder an sich was gab, wo es halt nicht so sehr die Atmosphäre war. Und das macht halt dann diesen ganzen Einsatz dann nicht so richtig sehr spannend, weil das meiner Meinung nach auch Situationen sind oder eine Begegnung, wo du halt Gott eher begegnen kannst. Und sowas sieht man halt hier im normalen Alltag halt nicht, weil wir halt in eins der reichsten Länder sind. Und wenn wir halt in einem anderen Land sind, mit mehreren Christen, wo man halt durchgehend zusammen ist, ist das halt ein ganz anderes Erlebnis für mich. Und in der Zeit kann ich halt persönlich sagen, dass wir auch mir persönlich durch Gespräche bestimmte Sachen auch wichtig geworden sind, die vorher mir eigentlich nie richtig wichtig kamen. Und auf jeden Fall kam eine Sache mir jetzt sehr in den Sinn. Und die anderen Sachen hatte ich ungefähr auch vorher schon im Schirm. Ja, das war es eigentlich.
Genau, kommen wir zum anderen Team. Ja, genau. Der erste Bericht war ja sehr abwechslungsreich von den Sprechern. Für die Philippinen bin ich alleine da. Ja. Vielleicht können wir schon. Hast du die Präsentation schon gestartet? Genau. Also ich war nicht alleine auf den Philippinen, also das Pakistan Team 2 war nicht ich, sondern wir waren durchaus auch 10 junge Leute. Aber wir waren über ganz Deutschland verteilt. Ja, wir hatten Teilnehmer aus Berlin, aus Heidelberg, aus Gottmadingen. Und da ist dann immer relativ schwierig, die immer für diese Präsentationen zusammenzukriegen. Von daher mache ich das jetzt mal alleine. Ja, wir waren auf den Philippinen und ich war ja mittlerweile schon durchaus bei einigen Pakistan-Teams dabei, habe die geleitet. Die Philippinen waren mit das Ziel, das am weitesten weg war und durchaus auch am, ich sag mal, rustikalsten von den Begebenheiten, einfach, die wir dann da vorgefunden haben. Wir sind im Juli sonntags mittags in Frankfurt gestartet und dann durch den langen Flug, durch einen Zwischenstopp und die Zeitumstellung waren wir dann montags abends letztendlich in Manila und haben uns dann natürlich nach dem langen Flug erstmal so ein bisschen gefreut, jawohl, jetzt gute Nacht so ungefähr, aber wir wurden dann vom Flughafen abgeholt und direkt zum Busbahnhof gebracht, wo wir dann gegen Mitternacht in den nächsten Bus gesetzt wurden und nochmal von Manila, ja, letztendlich so um die 4 Stunden, die ganze Nacht bis 4 Uhr morgens dann nach Baguio gefahren sind. In Baguio befindet sich dort ein Nazarener-College, ähnlich wie ja UNC in Büsingen war. Dort halt noch mit Campus sozusagen, wo sich ja von Kindergarten bis im Prinzip Universitätsgrad die komplette Ausbildung auch befindet oder auch wahrgenommen werden kann. Und genau da hatten wir dann den Dienstag letztendlich dann mal Zeit, noch ein paar Stunden zu schlafen und uns ein bisschen zu erholen. Der Campus, super schön, so als grüne Oase in diesem Moloch, also in der Stadt drin, die ja durchaus auch laut, dreckig war, so ein bisschen am Berg gelegen, wirklich sehr schön. Aber auch das war letztendlich nicht unser Endziel. Ja? Am Mittwoch ging es dann weiter, nachdem wir uns am Dienstag noch mal ein bisschen vorbereitet haben, uns als Team auch noch mal ein bisschen kennengelernt haben, die nächste Woche geplant haben, ging es dann am Mittwoch weiter. Mit Minivans sind wir dann noch mal 2 weitere Stunden in den Norden gefahren und durften da dann, wie der Jan auch schon so ein bisschen vorweggenommen hat, wirklich diese wunderschöne Landschaft dort genießen. Traumhaft schön sind wir da 2 Stunden, wie gesagt, noch mal in den Norden gefahren und haben dann in der nächsten Stadt noch mal Zwischenstopp gemacht. Dort haben wir letztendlich für die ganze kommende Woche dann unseren Proviant eingekauft, war so ein bisschen expeditionsmäßig, ja, und haben dann alles auf diesen Truck, auf die Ladefläche dann draufgeladen, auch unser Team dann, ja, und 3 Säcke Reis, 5 lebende Hühner, da sind die nämlich länger haltbar, habe ich immer gesagt, ja, also, weil, ne, und genau, der ganze Proviant, Trinkwasser und alles für die kommende Woche. Und dann sind wir, wie gesagt, mit den ganzen Utensilien und das Team auf die Ladefläche geklettert und nochmal 2 Stunden Auto gefahren, über halt dann Schotterpisten und Feldwege, bis wir dann das Dorf Dengao erreicht haben. Ein kleines Bergdorf, wie man hier sieht, in dem etwa 300 Leute und schätzungsweise 200 Millionen Fliegen gelebt haben. Verhältnisse relativ einfach, Wellblechhütten, teilweise sozusagen das erste Stockwerk gemauert und dann irgendwie halt dazu gebastelt. Und das war dann das Dorf, wo wir die kommende Woche leben und auch arbeiten würden. Und die Straße war dann so eng, dass der Laster auch außerhalb parken musste. War dann einfach zu steil. Wie sich dann letztendlich herausgestellt hat, war das auch das einzige Fahrzeug des ganzen Dorfes. Ja, also es gab noch so ein paar Motocross-Maschinen, mit denen man dann halt irgendwie Kleinigkeiten, mal wenn man irgendwie Medizin brauchte oder halt irgendwie Kleinigkeiten, da konnte man dann auch relativ schnell über die Feldwege brettern. Aber von der ganzen Dorfgemeinschaft war das einzige wirkliche Fahrzeug. Und der Besitzer hat es dann im Prinzip immer der Dorfgemeinschaft ausgeliehen oder halt sozusagen vermietet, wenn da mal irgendwie was war. Und so hieß es natürlich dann erstmal für uns alles ausladen, alles was wir in dem Dorf vorher, 2 Stunden vorher aufgeladen hatten, musste dann ja erstmal wieder runter. Die Einheimischen haben uns da dann auch gut unterstützt und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Wir als Gäste hatten das Vorrecht, die beste Toilette und auch die beste Dusche des Dorfs zu genießen. Das hier war die Dusche und wir sehen hier einen kleinen Schlauch. Das war so ein kleines PVC-Rohr, was letztendlich sich durch das Gelände ein bisschen geschlängelt hat und direkt aus einem Gebirgsbach das Wasser abgezapft hatte. Und genauso frisch war es dann auch. Ja. Wir kamen dann irgendwann auf die Idee, wir nehmen ein bisschen Wasser und kochen das vorher auf und mischen es dann dazu. Ja. Das war unsere Dusche für die Woche. Und hier unten links in der Ecke sieht man so ein bisschen noch die Toilette, den Ansatz. Letztendlich war die Toilette so ein bisschen ein gemauertes Loch im Boden. Was man nicht so genau sieht, ist, dass sozusagen die linke Hälfte des Raums, die war überdacht immerhin, also war Wellblech oben drauf. Rechts hier die Dusche war Open Air. Und auch nur für die, ich sag mal, philippinischen Größenverhältnisse gebastelt, ja, sodass wir dann irgendwie bis hierhin gemauert war und dann im Prinzip über den Berg ins Dorf immer gucken konnten beim Duschen. Das war hervorragend. Genau. Ja, wir kamen natürlich nicht nur dahin, um irgendwie mal zu erleben, wie die Leute dort wohnen, sondern wir kamen ja auch tatsächlich mit einem Plan, gerade diese relativ einfachen Lebensverhältnisse auch zu verbessern und hoffentlich auch irgendwie langfristig zu verbessern. Und so haben wir auch vorher mit den Leuten dort vor Ort diskutiert und überlegt, was könnten wir wirklich machen, was nicht nur irgendwie ist, okay, wir kommen, irgendwelche westlichen Leute, die sich dann gut fühlen wollen, um was gemacht zu haben, sondern irgendwie ein Projekt zu finden, was wirklich langfristig hilft. Und da haben sie gesagt, na, unsere Schule, da habe ich gleich noch ein Bild davon, die hat noch nicht mal irgendwelche Toiletten. Und so war es der Wunsch von denen, eine Toilette, beziehungsweise eigentlich 2 Toiletten, eine für Mädchen, eine für Jungs, zu bauen, die halt auch einigermaßen einen Standard hatte. Die anderen Toiletten waren tatsächlich nur Bretterverschläge und ein Loch im Boden. Und so war es der Wunsch, im Prinzip eine Sickergrube und dann auch eine gemauerte Toilette halt zumindest für die Schüler, für die Kinder dann zu haben. Und so hatten wir das im Vorfeld auch schon abgesprochen und die Dorfbewohner hatten da auch schon ein bisschen Vorarbeit gemacht zum Glück und die Sickergrube ausgehoben und auch hier im Prinzip diese Umrandungen schon gemauert. Wir haben dann mitgeholfen, hier nochmal in der Mitte eine Stütze sozusagen für die tragende Decke dann nochmal hoch zu mauern und dann letztendlich hier den Boden zu machen. Hier sieht man auch der tägliche Regen. Wir sind ja genau in der Regenzeit auf die Philippinen geflogen und es war meistens der Tagesablauf so, dass es morgens sehr schön war, bis dann irgendwie so um 14 Uhr und da kam dann eigentlich immer so das tägliche Gewitter und der Schauer Hat dann unsere Baustelle tatsächlich doch durchaus ein bisschen aufgehalten, weil dann natürlich der Zement nicht so trocknet, wie er eigentlich sollte, ne? Und dann muss man halt mal ein bisschen warten. Ansonsten haben wir uns dann für die Arbeiten, gerade auch weil es morgens halt noch schön war, auch an die Begebenheiten vor Ort angepasst. Die Leute, wie gesagt, sind ja relativ einfache Verhältnisse gewesen, landwirtschaftlich geprägt. Wie gesagt, mit dem Hahn sind wir dann auch meistens aufgestanden, haben um 6 angefangen zu arbeiten, hatten dann nochmal irgendwie so um 7:30 eine Frühstückspause gemacht und dann weitergearbeitet. Ähnlich wie halt dann die Männer aufs Feld gegangen sind, sind wir dann auch auf unsere Baustelle gegangen und so konnten wir den Tag dann auch einigermaßen nutzen, auch solange es halt noch hell war. Weil ich sag mal, Strom war dann auch spärlich, das heißt, wenn es dunkel war, war es dann halt dunkel und dann war es dann auch vorbei. Genau, das war so unser eines Projekt. Wie gesagt, wir haben dann am Ende auch noch das hochgezimmert und man sieht hier dann auch, wo dann sozusagen die Toilettenschüsseln dann einzementiert werden in den Boden. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, denn man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen, das war alles so frei Schnauze gemauert, sage ich mal. Ja, also das erste Mal, als wir dann eine Wasserwaage und ein Lot gesehen haben, war, als die Fenster hier hinten reinkamen. Denn die sollten gerade sein, scheinbar. Die Mauern, das hält irgendwie, war so die Einstellung. War sehr interessant, aber auch mit den Leuten zu arbeiten, sehr, sehr witzig. Ein weiteres Projekt war es, die Gemeinde zu streichen, die so auch als Dorfgemeinschaftsraum genutzt wurde oder wird, auch teilweise noch von der Schule mitgenutzt wird, weil es einfach eines der größten Räume im Dorf ist. Und hier das Gebäude war auch noch erst ein Jahr alt, als wir da ankamen, war halt hier noch der Waschbeton schön zu sehen. Und da hatten wir dann die Aufgabe, das sowohl von innen Nazarenergelb zu streichen, als auch von außen. Und das war auch sehr dankbar, dass wir dann halt da auch durchaus eine Innenaktivität hatten, zu der wir dann flüchten konnten, als es dann halt, wie gesagt, der Regenschauer täglich kam. Und auch da mussten wir uns dann behelfen. Leitern gab es nicht. Irgendwie ein selbstgezimmertes Gerüst hatten wir dann noch, so mit ein paar Brettern und Bohlen. Und so haben wir das erst grundiert und dann auch gestrichen. Das dritte Projekt, was wir auch hatten, war die Schuhe zu streichen und auch da, das war sehr interessant zu sehen, dass sich dort auch die Dorfbewohner sehr motiviert haben lassen, da einfach auch mitzumachen. Sieht man hier alle Mann auf dem Dach, denn wir haben die Schule im Prinzip wirklich von außen, von innen und von oben gestrichen, damit da zum einen nicht so heiß wird und dann auch innen hoffentlich ein bisschen heller wird. Das hier ist die Grundschule mit 2 Schulklassen oder Klassenräumen, ja, sieht man hier dann. Im Prinzip war es nur ein großer Raum mit einer Trennwand, also man sieht hier oben ist es offen, da ging es dann rüber zum anderen Raum. Wie gesagt, relativ einfach und jetzt muss man wissen, in diesem Raum werden Klassen 1 bis 6 unterrichtet. War dann auch so die Frage von uns, ja, wie wird denn das realisiert, ja, 2 Klassenräume, Klassen 1 bis 6 und die haben dann tatsächlich da Schichtarbeit gemacht. Das heißt, war dann am Anfang Klassen 1 und 2, sage ich mal, und dann irgendwann kam dann Schulklingel, also wirklich so eine Klingel und dann sind alle aus den Klassenräumen raus und die nächsten, die derweil auf dem Dorfplatz gewartet und gespielt haben, sind dann halt reingegangen und hatten dann ihren Unterricht und so ging das im Prinzip dann den ganzen Tag über, dass dann halt die Kinder draußen gespielt haben auf diesem Dorfplatz, den man hier gesehen hat, also hier im Prinzip auf diesem Areal, haben die gespielt und die anderen hatten dann gerade Unterricht und dann ging das immer so hin und zurück. War einfach auch sehr interessant, das zu sehen. Natürlich haben wir auch dort wieder ein Kinderprogramm durchgeführt. Ja, das darf irgendwie bei Paxan mittlerweile nicht mehr fehlen, so ungefähr. Aber es gibt sich eigentlich auch immer automatisch. Ja. Ich meine, klar, wenn man das Projekt hat, an einer Schule zu arbeiten, sind natürlich Kinder nicht weit. Und für die sind natürlich zum einen Fremde durchaus irgendwie attraktiv und Kinder haben durchaus da auch weniger Hemmschwellen als Erwachsene, irgendwie auch auf Fremde zuzugehen, wo vielleicht da auch so ein bisschen Hemmungen sind von den Erwachsenen da. Was wollen die überhaupt? Wollen die vielleicht doch irgendwie was anderes als nur zu helfen? Warum sollten die das auch nur wollen? Ja, und da hatten wir natürlich auch da wieder ein Kinderprogramm. Der Plumpsack, ja, ist immer wieder ein Klassiker, den wir gerne spielen und in alle Welt verstreuen. Und genau, das macht einfach einen riesen Spaß, immer da auch mit den Kindern zu arbeiten. Unsere Mädchen sind ein bisschen skeptisch dann irgendwann geworden, als sie gesehen haben, dass sich die Kinder durchaus auch die Läuse aus den Haaren entfernen. Da haben sie dann doch ein bisschen Abstand gehalten dann teilweise, wenn die Kinder denen durch die Haare wuscheln wollten und so. Aber ich sag mal, das gehört dann auch irgendwie natürlich dazu. Ja, wie gesagt, ist ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Gebiet gewesen in den Bergen. Und wie wir dann auch am eigenen Leib erfahren durften, durchaus sehr schwere Arbeit. Man kann das hier so ein bisschen sehen, dass diese Berge hier so in Terrassen angelegt wurden, um da überhaupt was anbauen zu können. Und die müssen dann natürlich jedes Jahr aufs Neue repariert und teilweise neu angelegt werden, weil die Regenzeit natürlich auch ihren Beitrag dazu macht und da natürlich dann immer wieder auch das weggeschwemmt teilweise wird. Und dann müssen die also jedes Jahr aufs Neue da diese Terrassen wieder reparieren oder neu anlegen. Man kann sich natürlich jetzt auch vorstellen, ja, ist alles Handarbeit. Auf diesen Terrassen würden Maschinen jetzt nicht so viel bringen, zumal Werkstätten nicht in der Nähe sind oder Leute, die sich damit auskennen. Wir haben dann auch gefragt, naja, aber warum habt denn dann nicht wenigstens irgendwie Vieh, was euch da hilft? Und da wurde uns dann auch erklärt, na, das wird auch schon mal probiert, aber so ein Ochse ist dann doch irgendwie relativ teuer und dann rutscht er auf dem Matsch aus, fällt irgendwie runter, bricht sich das Bein und dann ist er doch letztendlich wertlos. Und so bleibt denen eigentlich nichts anderes übrig, als das wirklich per Hand zu machen. Man sieht hier, ja, Kartoffelernte gerade. Und was dann gemacht wird, ist, die ja, per Hand wirklich rauszuziehen, in Säcke zu verpacken, um die 50 Kilo dann je Sack. Und dann werden die hochgeschleppt. Man sieht jetzt hier, wo das Bild auch gerade aufgenommen wurde, da war dann der Feldweg. Und da würde dann dieser Truck zum Beispiel warten. Und da wird dann alles direkt gleich aufgeladen und zum Markt gebracht. Ja, so sieht dann hier zum Beispiel ein Salatkorb oder Kohlkorblaster aus. Da wird wirklich jeder Quadratzentimeter ausgenutzt und vollgeladen bis oben hin. Hier durften wir dann auch mal helfen zu ernten. Das war auch ganz interessant. Wir haben es irgendwie gerade mal so eine Stunde gemacht. Dann war auch gut, sage ich mal. Ja. Und die machen das halt einen ganzen Tag, im Prinzip auch Tagelöhner. Viele der Leute, die dann halt dafür engagiert werden, bei der Ernte zu helfen. Was auch interessant ist, dass dann natürlich denen das Feld gehört. Die informieren sich vorher beim Markt, ein paar Autostunden weit weg, was es denn gerade pro Kilo Kohl oder pro Kilo Kartoffel gibt. Und wenn halt der Preis geringer ist als das, was die für die Tageslöhner bezahlen würden, bleibt halt das ganze Feld einfach stehen. Und dann bedienen die sich vom Dorf her natürlich, was sie brauchen, aber letztendlich wird dann nichts geerntet und wird direkt einfach untergeackert als Dünger und aufs nächste Jahr gehofft, dass da einfach der Preis wieder besser ist. Ja? Und von daher durchaus schwierige Bedingungen dort. Das hier war so unser Gemeinschaftsraum, in dem wir uns dann abends immer mal getroffen haben und viel UNO gespielt haben, diese eine Woche lang. Weil sonst gab es ja auch eigentlich nichts. Ja? Die Leute sind halt, weil sie früh aufgestanden sind, auch früh ins Bett gegangen. Und wir hatten dann immer auch schlechtes Gewissen, weil wir doch dann mal ein bisschen lauter waren. Dann sind wir auch dann ab ein paar Tagen auch früher ins Bett und leise, weil man hört es natürlich auch. Ja? Ich sag mal, so Wellblech hier hinten ist natürlich nicht so schallisolierend. Ja? Und das hört man dann im ganzen Dorf, dass da die Fremden noch auf sind, so ungefähr. Und da haben wir uns dann auch versucht, irgendwie anzupassen. Man sieht hier auch, das hier ist unsere Küche. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen spärlicher als eure. Wir hatten irgendwie zwei Gasfelder hier und ein Spülbecken. Das war's dann. Immerhin hatten wir fließendes Gebirgswasser in dem Haus. Das war ganz nett. Ja. Genau. Nach einer guten Woche sind wir, oder nach einer knappen Woche, muss man sagen, genau, sind wir wieder zurück dann nach Baguio gefahren. Hauptsächlich, weil einige aus dem Team ein bisschen früher auch nach Hause mussten. Und da durften wir nochmal wirklich diese Landschaft wirklich von ihrer schönsten Seite sehen. Wir sind sehr früh aufgebrochen, irgendwie um 5:30, glaube ich. Da war dann halt noch dieser Frühnebel überall. Und diese Stille da einfach dann nochmal zu erleben, das war sehr schön. Es war super kalt an diesem Morgen. Und hier sieht man jetzt nochmal das ganze Team da auf dem Laster. Man hat, wie gesagt, 2 Stunden Achterbahnfahrt gehabt. Bis dann wieder in das nächste Dorf dann. Das war dann auch unser einer Tag Sightseeing, den wir hatten. Denn wir sind dann nach Sagada gefahren, wo wir in so einer Höhle dann rumgekraxelt sind. Und das war natürlich, also ich persönlich fand es super witzig und spannend, vor allem, weil es in Deutschland total illegal gewesen wäre. Ja. Also letztendlich war da der ganze Boden war mit Wasser voll, also so knöcheltief. Und da ist man einfach rumgelaufen. In Deutschland wäre halt alles irgendwie mit Holzbohlen oder sowas, ja, und Achtung, könnte rutschig sein und so. Und da war halt dann da so ein Seil gespannt. Man hätte nicht loslassen sollen, sage ich mal. Und genau, das war dann sehr witzig. Also fand ich. Wir sind dann am Nachmittag wieder in Baguio angekommen, eigentlich auch eine sehr schöne Stadt, die sogar in manchen Reiseführern erwähnt wird, muss man sagen, aufgrund dieser bunten Häuserchen da. Haben uns die dann auch noch ein bisschen angeguckt. Und dann hatten wir natürlich dann die Situation, dass wir zurück mussten, weil ja ein paar gehen mussten. Und wir dann, ja okay, was machen wir jetzt die restliche Zeit? Und haben dann da auch wieder mit den Leuten vor Ort gesprochen und gefragt, ja, was könnten wir denn noch machen? Und da war das Anliegen auch dieses Colleges, ihren Konferenzraum nicht nur intern zu nutzen, sondern auch an externe zu vermieten, um da einfach auch ein bisschen Gelder zu akquirieren für die Schulen und das College. Und haben dann gesagt, ja, das soll halt auch ein bisschen schöner werden. Hier dieses Dunkelgrün ist jetzt nicht so der Knaller mehr und ist dann natürlich auch noch nicht so attraktiv, an Firmen oder externe ranzugehen und sagen, hier, wir haben da einen Raum, ist zwar nicht so schön, aber wir würden uns freuen, wenn ihr dafür bezahlen würdet, den zu nutzen. Und so war dann unsere Aufgabe, den ein bisschen herzurichten. Und so wie die Deutschen halt sind, ja, wir haben erstmal alles ausgelegt. Und hier gab es dann sogar Leitern, das war ganz nett. Und so haben wir den Raum dann erstmal alles grundiert und dann neu angestrichen. Und war dann eigentlich auch ganz nett. Ja, das ist immer ganz schön, auch was zu haben, wo man dann sagen kann, haben wir geschafft, ja. Aber wie die Dolly ja auch gesagt hat, darauf kommt es nicht immer an. Und dazu werde ich dann auch gleich noch was erzählen. Genau. Das waren so die Dinge, die wir gemacht haben. Aber für uns ist natürlich auch wichtig zu gucken, okay, was hinterlassen wir? Und vor allem auch, was nehmen unsere Teilnehmer mit? Ja, das ist ja durchaus verfolgen wir mit Paxan immer 2 Ziele und das, glaube ich, erzähle ich hier jedes Jahr. Zum einen wollen wir tatsächlich den Leuten vor Ort irgendwie auch langfristig versuchen zu helfen und das hoffen wir so ein bisschen, dass wir das wirklich mit diesen mit der Toilette geschafft haben, auch mit den finanziellen Mitteln, die wir im Vorfeld im deutschen Bezirk gesammelt haben und denen zur Verfügung gestellt haben, um diese Toilette da zu bauen und zu realisieren. Die haben geschätzt, die Siggergrube reicht so 20 Jahre. Von daher ist jetzt nicht auf die Ewigkeit gebaut, aber sollte jetzt erstmal reichen. Aber neben diesem Ziel, was wir verfolgen, haben wir natürlich auch immer das Ziel, dass unsere Teilnehmer irgendwie was von lernen. Und nicht nur zu lernen, ach, gut, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und jetzt wieder heimfliegen kann, sondern tatsächlich irgendwie auch ein bisschen mehr. Und ich fand das sehr interessant zu sehen, auch wie gesagt, dieses Dorf, was ja relativ einfache Bedingungen geboten hat. Und dann diese Stadt. dieser Kontrast war einfach total krass. Ja, also wir hatten wirklich eine Woche lang, ja, mit dem Hahn aufgestanden, ein Auto, ja, sonst kein Lärm, ja. Ich habe dann auch am Anfang der Woche, weil man hat ja eh kein Handyempfang gehabt, ja, auf Flugmodus geschaltet, und ganz ehrlich, in der Welt hätte ein Atomkrieg ausbrechen können und wir hätten es nicht mitbekommen. Ja. Man war total ab vom Schuss und es war eine sehr interessante Erfahrung. Und dann kommt man zurück nach Baguio, also da, wo dieses College war, und da ist einfach ständig Verkehr. Ja. Im Prinzip mehr oder weniger eine Großstadt auch für die Verhältnisse. Und ich sag mal, die Autos da haben auch nicht alle einen Dieselpartikelfilter oder sonst irgendwie einen Cut. Ne? Und man merkt natürlich dann auch durchaus die Luftqualität, die sich da unterscheidet, wenn man aus diesem Bergdorf zurückkommt, ja, und dann zum einen diese Lärmkulisse hat und auch diese andere Lebensqualität. Und als wir in diesem Dorf waren, haben wir uns mit ein paar Leuten unterhalten und die haben uns dann erzählt, ja, wir waren in der Stadt und wir haben da studiert und alles, und jetzt sind wir aber zurückgekommen. Und natürlich fragt man sich so ein bisschen, warum? In der Stadt hast du doch zumindest mal ein Klo, auf was man sich setzen kann, sage ich mal, ja, oder halt eine Dusche, wo das Wasser, ich sag mal, zumindest aus der Wand rauströpfelt, und warmes Wasser oder so. Aber als wir dann zurückgekommen sind und diesen Kontrast gesehen haben, habe ich das zumindest nachvollziehen können. Weil natürlich ist das Leben vielleicht auf der einen Seite härter, aber man hat natürlich auch irgendwie andere Dinge, die vielleicht genauso wertvoll sind wie dieser Luxus, den man hat. Und für mich ist in dieser Zeit einfach auch unsere Wahrnehmung von Besitz und Reichtum und unser Verständnis davon ist mir sehr bewusst geworden. Und mir ist klar geworden, dass nicht derjenige reich ist, der am meisten hat, sondern der am reichsten ist, der am wenigsten braucht. Denn der ist der Zufriedenste. Der sucht nicht immer nach mehr, sondern der hat ja schon alles, was er braucht. Und wenn wir halt auch da mal, möchte ich zumindest jetzt mal, wo wir, das ist ja auch so die Predigt ersetzen soll, will ich zumindest mal einen Vers vorlesen. Wenn wir mal in die 10 Gebote schauen, ja, da ist so eines der letzten Gebote, auch das, dass wir nicht den Besitz des anderen begehren sollen. Ja, da steht zum Beispiel in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, seinen Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Zum Beispiel auch den Urlaub oder das Auto oder sonst irgendwie was. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir auch ganze Generationen damit mit diesen Dingen hier aufwachsen sehen. Ja, und man ist ständig online, ständig erreichbar und ständig wird hier noch ein Selfie irgendwie gepostet. Und wenn man da so durchguckt, dann sieht man natürlich immer, ja, hier die Müllers, die sind wieder im Urlaub. Und die Schmitz, die haben, keine Ahnung, mal wieder ihre Küche neu gemacht, hätte ich auch gern. Oder Meyers haben ein neues Urlaub und oh, was die für tolle Ausflüge mit ihren Kindern wieder machen und alles, ja. Und man ist ständig am Vergleichen. Und man vergleicht immer seinen eigenen Alltag mit dem Best-of der anderen. Denn das ist das, was die posten, ja. Immer natürlich die besten Momente. Und natürlich sind die auch nicht rund um die Uhr im Urlaub, sondern das ist das, was wir aber dann wahrnehmen, ja. Und natürlich machen die auch nicht immer nur Ausflüge mit ihren Kindern und wahrscheinlich schimpfen die auch mal mit ihren Kindern, aber das postet ja keiner. Wäre auch mal interessant. Aber das ist ja nicht das, was wir wahrnehmen und mit dem wir uns dann vergleichen. Und dann guckt man da rein und dann kommt genau dieser Punkt dann raus. Man fängt an, irgendwie dann doch zu sagen, oh, wäre ich doch auch so. Und oh, so einen Urlaub würde ich mir auch mal gern gönnen. Oder Schatz, ich will auch eine neue Küche. Und das ist mir sehr wichtig geworden während unserer Zeit dort. Natürlich irgendwie dankbar zu sein für das, was wir haben, aber ganz besonders halt dieser Umgang mit den Medien, auch das, was wir halt echt bei unseren Jugendlichen noch krasser, glaube ich, sehen als vielleicht in meiner Generation, wenn ich das so irgendwie sagen darf. Ich bin jetzt doch ein paar Jahre älter als ihr. und man hat es irgendwie ständig auf dem Schirm und das ist mir sehr wichtig geworden, da einfach auch zu versuchen, einen Unterschied zu machen und mein Verständnis von Reichtum da irgendwie auch anders zu sehen und einfach auch mit dem zufrieden zu sein, was man hat und nicht immer nur davon getrieben zu sein, mehr und mehr und mehr, sondern einfach nur mal zu sagen, danke, Herr, dass ich so leben darf, wie ich halt jetzt gerade lebe und einfach eine dankbarere Haltung irgendwie auch mitzubringen. So wie die Leute dort, ja, dass die gesagt haben, hier auf diesen Luxus kann ich verzichten, das brauche ich gar nicht. Es gibt andere Dinge, die wertvoller letztendlich sind. Und dann verzichte ich lieber auf das und habe diesen anderen Luxus mehr. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen von den Philippinen, wie gesagt, berichten wollte und auch so ein bisschen mal weitergeben wollte, so als Gedanken für euch auch. Und ich glaube, ich könnte das auch noch ein bisschen weiter erzählen, noch mehr Gedanken, aber ich denke, das reicht jetzt auch so von der Zeit her. Wir sind, denke ich, auch noch ein bisschen hier. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis. Bin ich noch online? Oder ist da? Genau da. Auch dieses Jahr werden wir wieder zwei Pakistan-Teams haben. Das eine geht nach Tansania, das andere nach Portugal. Und wenn ihr da jemanden kennt, der da so hinpasst, ich sag mal junge Erwachsene, haben gesagt so von 18 bis 30 in etwa, erwähnt es mal, macht Werbung, die sollen sich einfach an uns wenden. Wir haben dann noch Platz und würden uns freuen, gerade auch mal Leute mitzunehmen, die vielleicht noch nicht dabei waren. Also wir nehmen natürlich auch Leute mit Wiederholungstäter, aber besonders freuen wir uns auch auf Leute, die sagen, okay, das wäre was für mich und diese Erfahrung würde ich einfach auch gerne mal machen. Also soweit nochmal der Hinweis und ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich glaube, jetzt singen wir noch ein Lied, ne?